Also es wurde schon festgestellt, es wird eine deutsche Predigt, obwohl nicht von einem deutschen Prediger, aber immerhin auf Deutsch. Und als ich hier den Kabelsalat gesehen habe, habe ich schon gesagt, in der Firma bei mir dürfte ich wahrscheinlich hier nicht stehen bleiben, weil Stolperfalle, und da würde man sich auf jeden Fall zumindest mal eine scharfe Bemerkung vom Sicherheitsbeauftragten einholen. So darf das nicht stehen bleiben. So, aber das werden wir doch irgendwie handhaben, dass ich hoffentlich nicht stolper und mit dem Schädel gegen die Wand schalke, so knalle. Und so, das wollen wir mal hoffen. Ja, dann steige ich gleich ein. Ich habe heute eine Predigt, also im interaktiven Modus und ein bisschen in dem Stil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Bücher, wo man sich die Geschichte mal selber aussuchen kann und mal wählen kann, geht es da lang oder geht hier lang. Deswegen ist das Skript hier 12 Seiten lang, aber wir nehmen uns nur 5 Seiten an. Der Rest ist natürlich je nach Entscheidung. Also nicht zu fürchten. Oh, ich habe das nicht alles geschrieben. Das sind alles Bibelstellen. Nur wir dürfen dann gleich mal aussuchen, welche wir dann halt uns besonders ans Herz legen. Und die werden dann vorgelesen. So. Bitte? Nein, da gibt's nicht. Das Ziel ist festgelegt. Egal auf welchem Weg kommt man zum gleichen Ziel. Man kann nicht entscheiden, ob die Geschichte ein Happy End oder kein Happy End hat. So. Also, der Titel von der Predigt heute ist Glaube und Mut. Und die meisten von euch haben mitgekriegt, denke ich, dass Margret und ich angefangen haben, mit meinen Eltern und insbesondere mit meinem Papa in der Bibel zu lesen. Ich habe daraufhin schon einige Gespräche geführt, wo mich die Leute fragen, also vor allem, wie es meinem Papa geht, aber auch, wie es mit dem Lesen läuft. Und in diesen Gesprächen ist es immer wieder mal zur Sprache gekommen, ja, mit den eigenen Eltern, dann mit der Person, mit der ich gerade rede, sagt, ja, das steht mir auch bevor, oder ich würde auch gerne und so weiter. Und es stellt sich heraus, also viele von uns wünschen sich auch mit den eigenen Eltern oder mit der eigenen Familie, das sind nicht unbedingt die Eltern, sondern das sind die Geschwister, also richtig die leiblichen Geschwister oder wer auch immer da in der Familie, also Gott und die Schrift nahe zu bringen. Aber viele also sagen, ja, ich weiß aber nicht, wie ich das angehen soll. So, das Teil 1 von meiner Einführung. Teil 2 von meiner Einführung. Vor einigen Wochen hatten wir einen Eheabend von Struzes und Allgeier sehr liebevoll organisiert, wo wir auch viel Spaß miteinander hatten und wo wir unter anderem feststellen durften, dass sich die Ehepaare zwar, also Rat holen, das klingt zwar etwas altmodisch heutzutage, aber sage ich mal, manchmal braucht man etwas Input, man würde gerne irgendwie mal einen Freund fragen, ja, also in der Situation, wie würdest du es handhaben, oder hast du einen Tipp für mich, gibt es irgendwas, was ich imitieren kann, wie habt ihr das und das gemacht, so. Und viele Ehepaare holen sich diesen Rat, aber meistens nicht bei Geschwistern aus dieser Gemeinde, sondern irgendwie, wo sie früher waren, wo Leute, die früher hier waren und umgezogen sind, wie auch immer, aber irgendwelche Bezugspersonen, die nicht hier sind. So, Teil 2 von meiner Einführung. So, 2 Feststellungen, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben. Es gibt viele Leute, die gerne mit Familie und so also anfangen würden, Gott und die Bibel so darüber zu reden, in der Bibel zu lesen. Und viele Paare holen Rat, aber halt eben nicht in dieser Gemeinde. Nach weiteren Gesprächen zeigte mir dann Gott im Gebet, dass es sehr wohl einen Zusammenhang gibt. Ja? Es fing damit an, dass ich mir gewünscht habe und dann auch angefangen habe, dafür zu beten, dass unsere Gemeinde zahlenmäßig wächst, dass wir mehr werden. Also irgendwie dümpeln wir schon seit einigen Jahren bei zwischen 20 und 30. Es ziehen Leute dazu, es ziehen wieder Leute weg. Wir haben zwar ab und an eine Taufe, aber eine in 3 Jahren so ungefähr. Ja? Und das war es dann. Und irgendwie ist der Wunsch bei mir, wir müssen doch ein bisschen, also das wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr werden, das wäre ermutigender, da könnte man auch mehr irgendwie bewegen, ich weiß nicht, da ist immer so knapp mit den Ressourcen, weil alle irgendwie schon aktiv involviert sind, aber es ist trotzdem so viel zu tun, es fehlen Arbeiter, ja, so, und das war, da habe ich gesagt, das wünsche ich mir mittlerweile, ist nicht, weil man muss wachsen und irgendwie, hey, so schnell wie möglich und Ziel von 100 oder was auch immer, einfach sind wir ein Herzenswunsch. So. Und ja, dann kam man so ein Gebiet, dafür müssen irgendwie mehr Gäste kommen, ne? Also damit am Ende ein paar getauft werden, weil irgendwie natürlich kann man beten, dass Gott halt dem halb Berlin hierhin verfrachtet und die alle nach hier umziehen lässt, aber es ist wahrscheinlich nicht der Weg, sagen wir mal so, ja. Und dann kam es auf mich zurück und ich sage, seit Jahren bin ich nicht mehr auf die Straße gegangen, um Leute anzusprechen. Natürlich spreche ich ab und zu mal eine Einladung aus oder ich rede zumindest über Gott mit einem Kollegen oder mit einem Nachbar oder irgendwie, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Aber ganz ehrlich, 2-3 Mal im Jahr, mehr ist es nicht. So. Okay, und dann kam es ein bisschen weiter und in meinem Fall mache ich meinen Mund auf der Straße nicht auf, weil es mir ehrlich gesagt recht unangenehm ist. Da fällt man auf, was ist das für ein komischer Typ, der irgendwie vom Evangelium da in der S-Bahn oder was auch immer, also so möchte ich eigentlich nicht ankommen, ganz ehrlich. Ja? So, und wenn ich dann noch tiefer gehe und anschaue, muss ich einfach erkennen, dass mir einfach der Mut fehlt. Es fehlt mir der Mut, mich gegen diese Erwartungshaltung von der ganzen Gesellschaft, dass ich so bin wie alle anderen. Ja, und dass ich nicht anecke und dass ich nicht auffalle und dass ich dann schön, brav, nett so und bloß keine Wellen, ja, so machen. Und ja, okay, ich habe den Mut nicht. Ja, es braucht Mut. Um aus heiterem Himmel, weil es gibt meistens keinen Zusammenhang, ja, wenn man einfach so anfängt, ein Thema anzusprechen, das heutzutage auf wenig Begeisterung stößt. Ja. Ja, es braucht Mut, unangenehm aufzufallen, als komischer Mensch zu gelten und abgelehnt zu werden, weil oft stößt man auf Ablehnung und also ich sag mal, das ist nichts gegenüber Verfolgung, aber es ist trotzdem nicht schön. Ja. So. Und da ist jetzt der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Sachen. Weißt du was? Ich weiß auch nicht, wie es gehen soll, dass mein Papa getauft wird. Und ich wusste auch nicht, wie ich das Thema überhaupt ansprechen soll. Vor langer Zeit, aber wirklich langer Zeit, so 15 Jahren oder so ähnlich, hatte mir der Geist ans Herz gelegt, meinem Papa einen Brief zu schreiben. Und zwar einen Brief, in dem ich mich für alles bedanke, was er für mich getan hat. Und am Ende ich ihn eine ganz spezifische Frage hinsichtlich Leben nach dem Tod stelle. Und zwar habe ich im Gebet den genauen Wortlaut von diesem Satz gesagt bekommen. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich den Mut aufgebracht habe, diesen Brief zu schreiben, weil das war auch vielleicht etwas komisch. Dann habe ich es getan, es kam eine Reaktion, der Brief ist gut angekommen. Wir kamen durch diese Frage tatsächlich ins Gespräch über die Bibel, über Gott. Dann hat man ein bisschen gelesen und dann versagte das und dann tat sich nichts mehr. So, ich habe weiter gebetet. Also ihr sollt euch auch nicht vorstellen, dass ich jeden Tag 10 Minuten auf die Knie verbringe und für meine Eltern bete. Also so ist es nicht. Ja, ich will keinen schlechten, keinen falschen Eindruck erwecken. Ich bete regelmäßig, aber es ist mal hier, mal da, mal sind es 2 Minuten Stoßgebet im Park, mal ist es wirklich auf die Knie und dann sind wieder 5 Tage, wo ich überhaupt nicht dran denke. Also so läuft das, ja. Einfach, dass ihr wisst. So, und dann habe ich gebetet, dass ich dann was tun könnte in dem Bereich, also Bibel lesen in meinem Papa. Und dann wurden meine Eltern krank. Jeder auf seine Weise. Mein Papa hat, man weiß nicht genau, aber er wird einfach sehr alt und kann nicht mehr sich so gut konzentrieren und ist sehr müde und so weiter. Und das geht dann schon eine Weile. Es wird mit der Zeit nicht besser natürlich. Und meine Mama bekam Krebs. So, und ja, Entwicklung irgendwie, das war auf jeden Fall in der Entwicklung ein klares Signal bei mir und also bei Margaret, oh, okay, die Zeit wird also die sind sowieso beide 80 plus, dass die Zeit nicht mehr lang ist, war klar, aber als sie krank wurden, war deutlicher. Ja? Also es ist nicht mehr viel Zeit. Also muss, wenn was passieren soll, dann muss man handeln. Ja? So, es hat aber auch Mut gebraucht, durch diese Tür zu gehen, die Gott gerade geöffnet hatte, und geradeaus anzusprechen, als die krank zu Hause waren und wir gekommen sind, um ein bisschen uns um den Haushalt zu kümmern und da zu helfen, ja, zu sagen, ihr seht ja, wo die Reise hingeht, wisst ihr auch, wie es nach dem Tod mit euch weitergeht? Es ist keine gewöhnliche Frage, ja. Interessanterweise kam die Antwort halt eben, ja, wir haben schon längst gemerkt, wo die Reise hingeht. Also das ist nicht so, dass man etwas anspricht, was da nicht, die haben sich schon lange Gedanken gemacht, ja, aber keine Rede darüber. So, und bei jedem neuen Besuch werde ich wieder von der Angst gepackt, nochmals etwas anzusprechen, ja, weil wenn man weitergehen will, dann muss man Themen anpacken, die irgendwie, ja, wie sieht es mit dem Glauben, und wenn man dann in den Studien ist, ist immer ein Punkt oder ein Knackpunkt kommt, wo irgendwie ein Stein im Weg ist, und da muss man die Schrift auspacken und die Sachen beim Namen nennen. Und das ist mit den eigenen Eltern höchst seltsam, muss ich schon sagen. Also das ist mein Leben lang so gewesen, dass sie mir was beigebracht haben und dass sie haben mich erzogen. Das heißt, die haben die unangenehmen Sachen bei mir angesprochen, und also umgekehrt ist es nie gewesen. Ja. Und das braucht Mut, das zu tun. Das braucht von deren Seiten sehr viel Demut, sich das überhaupt anzuhören von deren Sohn, ja, oder von der Schwiegertochter. Und ich muss dann auch sagen, wenn nicht Margret an meiner Seite wäre, die mich anspornt und mich ermutigt, mit Mut macht, würde ich immer wieder gleichen. Ja. Und also Mut auf der Straße, Leute ansprechen, Mut in der Familie, den Mund aufzumachen, und bei dem Thema, sich von anderen Rat zu holen, ja, braucht es auch Mut. Es braucht Mut, sich so zu zeigen, wie man ist, ob das Risiko hin, dass der andere oder die andere dieses Vertrauen missbraucht. In unserem Kreis hier eher weniger das, sondern vielleicht halt eben das nicht wertzuschätzen weiß, ja, was man sich gerade geöffnet hat oder kein Interesse zeigt oder irgendeine flapsige Antwort gibt. Oder und wenn man die Leute nicht gut kennt, natürlich, also nicht so, ja, dann geht man lieber zu denen, die man schon viel länger kennt, und die, weil da ist zumindest vertrauter, und dann braucht es weniger Mut. Weil das hat schon mal geklappt. Ja? So. Und ja, vielleicht auch noch mehr Mut braucht, wenn man jemanden nicht einmal fragt, wie würdest du das oder dies anpacken, sondern wenn man wirklich fragt, ja, und wie schätzt du mich ein? Was siehst du in mir? Ja? So. Und da kam ich dann auch auf den Gedanken, Mut braucht es auch, um bestimmte Gebete zu sprechen. Also, wenn ich eben für mehr Mut bete, ja, wir haben neulich dann einen Film gesehen, das war, es gibt Bruce Allmächtig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und dann gibt es dann halt eben eine Folge, das ist Evan Allmächtig, und in dem Film, dann kommt irgendwann mal, also der Evan bekommt irgendwie den Auftrag Gottes, eine Arche zu bauen mitten in den USA, ja, und fängt an, und seine Frau haut ab irgendwann, weil das wird immer skurriler, und irgendwie sie haut mit den Kindern ab, und sie ist in einem Diner und mit den Kindern, und da taucht Gott auf, ja, das ist Morgan Freeman, wie in diesen zwei Filmen immer der Fall ist, und er setzt sich hin und erklärt, ja, und wenn jemand für mehr Zusammenhalt in der Familie betet, meinst du, Gott schickt warme, wohlige Gefühle? Oder schickt er vielleicht eine Situation, wo man die Gelegenheit hat, zusammenzuwachsen? Und wenn man für Mut betet, sagt er, meinst du, du bist plötzlich von voller Mut gepackt? Oder schickt Gott vielleicht Situationen, wo Mut gebraucht wird? Und das hat uns auf jeden Fall beide zum Nachdenken gebracht, weil die Antwort Gottes auf unsere Gebete nimmt selten die Form an, die wir uns beim Beten vorstellen. Ja, also es ist bei mir zumindest so. Ich wünschte mir alle Harry Potter, der schwenkt seinen Zauberstab und das Problem ist gelöst. So arbeitet Gott aber nicht, ja, sondern es kostet was. Ja, es kostet meinen Einsatz. Also es kommt meistens eine Antwort nach dem Motto, willst du das wirklich? Dann hier, ja, dann hast du die Gelegenheit, die ist da. Aber es ist nicht dass ich einfach nur mich zurücklehne und entspannt gucke, wie Gott das alles regelt. Ich habe einen Teil zu tun. So. Und deswegen braucht es manchmal Mut, solche Gebete zu beten, weil es kommt eine Antwort, ja, und die könnte unangenehm werden. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem interaktiven Teil. Ich würde gerne zwei Beispiele aus der Schrift anschauen, wo Leute Mut gezeigt haben, und zwar mit Gott zusammen. So, ich habe im Angebot hier in dem Skript, man könnte natürlich auch noch weitere nachschlagen, aber ich habe zumindest hier die Stelle nachgeschlagen, dass ich sie sofort finde. Also, was haben wir? Gibt es bekannte Beispiele, die schon hier aus dem Kreis kämen? Gideon. Die Freude von Daniel. Von Daniel, die Freunde von Daniel, ja. Mhm. David und Goliath.
Peter beim
Hahn, wenn die verhaftet wurde und gesagt haben, wir werden weiterreden. Petrus, ja. Mhm. So, bei, ja genau, vor dem Hohen Rat.
Mhm. Maria, die Sünderin, als sie Jesus, die Füße wäscht in ihren Tränen.
Jesus im Garten Gethsemane.
Elias, Son of Elias, when he started to be
sexual morality. Oh, Phineas in das ist noch im in der Wüste, hein? Das ist der Sohn, ja. Yeah. Is it?
Yeah. When God said he shouldn't intermarry with other guys.
Oh yeah, yeah.
Mm-hmm. They were still mourning, they were still like, you know, this is happening because of someone
yeah.
Took another
yeah.
Woman from Moabite
and so on. Oh, yeah, Mm-hmm. Yeah, yeah, das ist in der, beim Aussuchen der Wüste, wo die haben das Gebot, keine Fremden, nicht fremde Leute zu heiraten. Da ist einer, der hat sich eine Moabiterin geholt und dann kommt der Phineas so gefüllt vom Heiligen Geist und bringt die um. Mose? Bitte? Joshua?
Nein. Das Volk dann.
In das war, ja, genau. Mhm.
Paulus.
Bitte?
Paulus. Als Christenmörder betreibt, in das Haus als
Christen. Ja. So, das, ich habe andere Beispiele, ich hab zum Teil die Beispiele, ja, noch eins und dann, ja. Baal-Propheten umbringt, erstmal die Herausforderung dann ausspricht. Ja gut, den Elia und den Gideon, die habe ich leider nicht rausgesucht. Ich musste irgendwann mal, also sonst hätte ich nur ein paar Seiten mehr. Ich habe hier Mose vorbei. Mose, wo er es wagt, zu den Frauen zu gehen, weil er am Anfang sagt, ich bin schüchtern und so weiter. Ich habe Josef, der da auch Mut gebraucht hat vor dem Pharao, können wir sehen. Ich habe Daniel selbst, der in die Löwengrube geworfen wird, und seine drei Freunde mit der Geschichte mit dem Ofen. Jesus lassen wir für später, weil das kommt noch in der Predigt, habe ich aber auch. Dann habe ich Petrus, nur in der Gegebenheit, wo er aufs Wasser läuft. Dann haben wir Paulus, der weitermacht, obwohl er alle möglichen Anfeindungen erlebt hat. Wir haben David in Goliath, wir haben Nehemia, der vor dem König von Persien die Erlaubnis erbittet, den Tempel wieder aufzubauen, die Stadtmauern wieder aufzubauen, obwohl die Stadt eigentlich von der gleichen Macht halt eben so ausgerottet wurde. Ich habe dann auch die Königin Esther, die da vor dem König tritt. Genau, und dann haben wir auch Mose, genau, das habe ich dann. So, was wollen wir jetzt angucken? Nehmen wir mal Esther einmal. Nehmen wir Esther einmal und Daniel in der Löwengrube dann. So, dann fangen wir Daniel in der Löwengrube, das ist im Buch Daniel, nicht sehr überraschend. Und Daniel 6, gut, das ist der ganze Kapitel, wenn man die ganze Geschichte haben will, das machen wir auch. So, ich lese hier aus der Luther 1917. 2017, Entschuldigung. Ja. Ich stamme noch vom vorigen Jahrhundert, nicht wahr? So, Daniel Kapitel 6, Abvers 1. Und Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schaden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn er war ein überragender Geist, es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König, allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wolltest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach: Das ist wahr, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. Sie antworteten und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel zu retten, und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu befreien. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm: Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschließt, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig, auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben: Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Also das, was mir auf jeden Fall auffällt in der Geschichte, ist, der Mut Daniels fängt viel früher an, als er vor dem König steht und da hingeworfen wird, weil da braucht er halt eben nicht, der wird da hineingeworfen, also sehr, sehr, sehr viel kann er da nicht mehr tun, sondern das ist, was mich auch mehr auffällt, der Mut, obwohl der Befehl vom König ausgegangen ist, weiterhin zu beten. Weißt du was, wenn du das liest, ich denke mir, ja, 30 Tage lang, ja, dann bete ich 30 Tage lang halt eben nicht. So, also ganz ehrlich, würde ich so reagieren. Also was soll ich dann halt eben 30 Tage, ist noch nie die Welt, ja, also nach 30 Tagen ist, dieser blöde Gesetz vorbei. Also das werden wir doch alle aushalten und Gott auch. Ja. Zweite Sache, der geht zu seinem Zimmer zum Beten, das hat offene Fenster nach außen. Die wissen, der betet dreimal am Tag. Wie wissen sie das? Ich bin mir sicher, es steht da, er betet, lobt und dankt seinen Gott. Und wenn er lobt, singt er bestimmt Lieder. Er hat nicht leise gesungen. Wenn ich das machen würde, würde ich zumindest so leise singen, dass mich keiner hört. Ja? So. Aber nicht Daniel. Er hat so gemacht, wie er immer gemacht hatte. Das hat ihn nicht beeinflusst. Und am Ende sehen wir, dass sein Mut, für seinen Gott einzustehen, zur Herrlichkeit Gottes beigetragen hat, weil der König dann erkennt, wer Gott ist und lässt es im ganzen Reich verkünden, dass man den Gott Daniels verehren soll. Also, das war natürlich sehr mutig, hat aber am Ende Gott gedient. Ja, auch dieses scheinbare, ja, das Gebot, was anscheinend Gott unterdrücken soll, ja, tut es am Ende doch genau das Gegenteil. So, das zweite Beispiel wäre die Königin Esther. Und das ist im Buch Esther. Und wir fangen in Kapitel 4 an. Esther 4, ab Vers 1. Und das geht bis noch drei Verse in den Kapitel 5. So. Also auch hier eine ähnliche Geschichte, irgendwie aus Neid und Eifersucht versuchen Männer, also irgendwas gegen die Juden anzurichten. Das ist in dem Fall der Haman, heißt er in der Geschichte, der da irgendwie was gegen die Juden hat, gegen einen bestimmten Juden, gegen den Mordechai ganz besonders. Aber sein Hass gegen den Mordechai geht so weit, dass er den König dazu veranlasst, einen Befehl zu erlassen, dass alle Juden im ganzen Königreich vertilgt werden können an einem bestimmten Tag. Also der ist so hasserfüllt, der Mann, dass er nicht nur sich gegen seinen persönlichen Feind rächen will, sondern das ganze Geschlecht, also die ganze Rasse der Juden. Ja. So, Und der Mordechai, der ein Jude ist, so in Kapitel, in Vers 1 hier, Esther 4, Vers 1, als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut klagend. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der den Sack anhatte. Und in allen Provinzen, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Da kamen die Dienerinnen Esthers und ihr Kämmerer und erzählten ihr davon. Da erschrak die Königin sehr, und sie sandte Kleider, dass Mordechai sie anzöge und den Sack ablegte, aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther Hatach, einen von des Königs Kammerern, der ihr diente, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das wäre und warum er so täte. Da ging Hatach hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer dazu wägen, wenn die Juden verdeckt würden. Und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er es Esther zeigen, es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Und als Hatach hineinkam und Esther die Worte Mordechais sagte, sprach Esther zu Hatach und gebot ihm, Mordechai zu sagen: Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komm ich um, so komm ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Und am 3. Tage kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron in königlichen Säle gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und als der König die Königin Esther im Hof und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Esther, Königin, und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. So weiter lese ich nicht, weil das dauert dann etwas. Die macht das auf der damals übliche, man kommt nicht mit der Sache direkt so hinaus, was man erbitten will, sondern das dauert eine Weile. Die lädt erstmal den König zu einem Fest ein und dann so bei dem Fest fragt der König nochmal, ja, so was möchtest du? Dann sagt sie, komm morgen nochmal und dann, ich meine, das dauert 3 Tage und dann irgendwann packt sie aus und sie bekommt auch, und weil wir immer noch in dem gleichen Königreich sind wie damals, also das Gesetz, was der König erlassen hat, kann nicht umgeändert werden. Und dann erteilt er ein neues Gesetz, dass die Juden sich wehren dürfen und dass man ihr alle Mittel zur Verfügung stellen soll. Und ja, also irgendwie, dass sie sich vorbereiten sollen. Und dadurch halt eben können sie das schließlich abwehren. Also sie können sich wehren gegen die, die ihn vertilgen wollen, die sie vertilgen wollen. Und die haben bis heute noch diese Tage des Purims, die daran erinnern, was damals gewesen ist. So, aber man sieht, das hat auch für sie Mut gebraucht, dass sie da halt eben vor dem König tritt und darauf hofft, dass es funktionieren wird. So, jetzt komme ich zurück zur Predigt. Also zum Text, wir haben zwei Beispiele angeschaut. Wir sehen da, wir haben Vorbilder und viele, also ich habe nur zwei gelesen, weil das wird dann nicht ewig hier rumsitzen. Aber es gibt sehr viele, also ich hatte schon einige vorbereitet, es gab noch mehr aus Vorschlägen, wir kennen die Geschichten. Und diese Leute haben Mut gebraucht, um die Glaubensdaten auszuführen, für die sie bekannt geworden sind. Ja, die stehen nur deswegen, diese Leute, in der Schrift, weil sie etwas, man würde sagen, Heldenhaftes gemacht haben. Also sie haben Glaubensschritte getan, die Glauben gebraucht haben, aber auch den Mut, das umzusetzen. Ja? So, und schön und gut, wirst du mir sagen, aber wo bekomme ich diesen Mut her, wenn ich ihn nicht habe? Und dass die gute Nachricht ist, es gibt mehrere Wege zum Mut. Ja? Also, ich habe halt eben zwei Hauptrichtungen ausfindig gemacht. Kennt jemand eine Stelle, wo richtig wortwörtlich von Mut die Rede ist? Fällt ein was ein? Von Josua. Genau, Josua, der dann von Moses und dann schließlich von Gott also sagt, sei mutig und stark. Ja. So. Es gibt da ein paar mehr Stellen, also wo wirklich so von mutig sein die Rede ist, gibt es nur wenigen Stellen. Es gibt dann, man muss natürlich auch schauen, in welche Übersetzung man guckt, weil das Wort mutig, ich habe dann jetzt nicht nachgeschlagen in Wikipedia, was Mut wirklich nach der Definition nach ist. Das wäre interessant. Ja? Ja, das ist in Korinther. Das ist in Korinther. Ja, also das lesen wir dann gleich. 1. Korinther. 1. Korinther 16. Also es wird manchmal halt eben auch die Sache gesagt, unverzagt, oder auf Englisch sagen sie dann bold, anstelle nicht courageous, sondern also bold, was also so irgendwie unerschrocken, würde ich sagen, sowas in die Richtung. Ja? Also das, aber es umfasst denselben Gedanken, dass man sich traut, etwas zu tun, was nicht üblich ist, ja, und was auch eine gewisse Gefahr mit sich bringt. Ja? Das ist nicht unbedingt ungefährlich. Manchmal ist es nur, weil man einen gewissen Schmerz erfahren kann. Manchmal ist es wirklich, weil man Gefahr für Leben oder für Besitz oder für Familie mal so entgegenläuft. Ja? So, an anderen Stellen ist viel die Rede dann von ermutigen. Das ist auf Englisch übrigens dasselbe Wort, encourage. Das hat was mit Mut zu tun, aber das ist eher die Leute dann halt eben, ja, also Mut zuzusprechen, denen, also die aufzuerbauen, ja, und anzuspornen, nicht aufzugeben und einfach halt eben dran zu bleiben. Ja. Da würde ich auch ein bisschen anschauen. Also der erste Weg ist definitiv zu Gott zu gehen. So, wenn wir im Psalm 138 schauen, das ist ein Psalm Davids. Psalm 138 in Vers 3, da steht: An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. Das ist hier der Wortlaut in der Neue Genfer Übersetzung. Also, dass da sagt David, also er hat zum Gott gerufen und Gott hat ihm Mut verliehen. Psalm 138, Vers 3. Also Mut verliehen, und da steht auch in dem Zusammenhang, und meiner Seele Kraft gegeben. Also irgendwie aufgebaut, Sicherheit, also Zuversicht gegeben und Mut verliehen. So, das ist David. Wenn wir in Hebräer 12 schauen. Ich bleibe in der Neuen Genfer Übersetzung erstmal, Hebräer 12, auch Vers 3. Da ist eher die Rede, Mut zu behalten, ja, aber es steht Hebräer 12, Vers 3, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Also hier ist die Rede, man kann den Mut verlieren, weil das, man tut zwar die Sachen, aber das dauert so lange. Ja, und irgendwann, das hat halt einmal nicht funktioniert, zweimal nicht funktioniert, zehnmal nicht funktioniert. Ja, und irgendwann ist, man verliert den Mut. Ja, und das ist dann eher in die Richtung. Das ist nicht so der Mut, was ganz Mutiges zu tun, sondern das ist der Mut, dran zu bleiben und einfach mal nicht aufzugeben. Das ist eine andere Form von Mut, aber das braucht es auch. Ja? So. Und wie geht das, dass man dann den Mut nicht verliert? Das ist die Augen auf Jesus richten. Und das ist auch wieder, also zum Herrn schauen. Also man kann direkt Gott um Mut bitten, aber man kann auch ihn anschauen und sich ja, von ihm inspirieren lassen oder wieder erbauen lassen, indem man ihn anschaut. Also für mich ist also, wie kann ich Jesus anschauen? Ich muss mir den wieder vor Augen führen und lesen, also in der Schrift lesen. So sehe ich Jesus, wie er wirklich war. Nicht einfach das, was ich im Kopf habe, sondern ja, wie er auf Erden war. So. Also man kann Mut also von Herrn erbitten oder man kann halt eben den zumindest behalten oder auch bekommen, wenn man auf Jesus schaut, auf seine Person, auf sein Wesen und natürlich auf sein Handeln. So, eine zweite Art und Weise, Mut zu bekommen, ist dann durch andere. Und interessanterweise, da steht in der Apostelgeschichte, also ich bleibe hier jetzt im Neuen Testament, auch weiterhin in der Neuen Genfer Übersetzung, Apostelgeschichte 15, Vers 32. Judas und Silas waren Propheten und sie nahmen sich viel Zeit, gegen den Geschwistern Mut zu machen und sie im Glauben zu stärken. Also da sieht man, da kommen Leute, die waren auf der Durchreise, Judas und Silas, und die sind dann in die eine Gemeinde gekommen und haben sich viel Zeit genommen, den Geschwistern Mut zu machen, also die aufzubauen, den Glauben zu stärken, aber die auch in einen Zustand zu setzen, dass die ja was in der Lage sind, überhaupt für Gott was zu bewegen. Also so sehe ich das, dass sie nicht aufgeben, dass sie dranbleiben, und dass sie, also ich denke auch, Mut machen kommt sehr viel dadurch, dass man merkt, ich bin nicht alleine. Also nicht nur, natürlich, ich habe Gott an meiner Seite, das ist das Wichtigste, da kommt es her, aber manchmal brauchen wir auch zu wissen, ich bin, aber ich habe auch noch Glaubensgenossen, ich habe Geschwister, die in demselben Kampf sind und die stehen mir zur Seite. So. Da sehen Sie auch, wir auch in Philipper 2, Vers 19. Da spricht Paulus, Philipper 2, Vers 19. Da schreibt er: Übrigens hoffe ich, im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Da schickt Paulus den Timotheus hin. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Also man sieht sie gegenseitig besuchen. Also der schickt Timotheus, dass er die Geschwister ermutigt in Philippi. Er schreibt dann die Philipper. Sondern, und das ermutigt Paulus zu hören, wie es den Geschwistern da geht. Also ist auch ein Weg, Mut zu fassen, zu hören, wie es anderen Gemeinden geht. Natürlich, wenn wir selber Besuch bekommen oder wenn wir andere besuchen. Wir hatten so im Herbst hier diese Search-Gruppe aus Sardisien gekommen, einfach zu besuchen, um uns zu ermutigen. Das war das, was sie gemacht haben. So, und gleichzeitig, wenn man hört, hey, es ist nicht nur die kleine Gemeinde hier, ja, es gibt andere und die sind auch im Kampf und denen geht so und so, das ermutigt. Ja. So, und in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, 1. Thessalonicher 5, Vers 11, spricht auch noch Paulus: Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Das ist dann die Aufforderung an alle, ja, ermutigt einander gegenseitig, ja, macht euch gegenseitig Mut. Also das ist wirklich, also wir sind nicht alleine, und also wirklich für mich, wenn ich merke, mir fehlt der Mut, entweder der Mut, da weiterzumachen, weil ich entmutigt bin, oder mir fehlt der Mut, überhaupt einen Schritt zu gehen, weil ich pack's nicht, dann ist die Aufforderung, hey, versuche es nicht alleine. Du hast Glaubensgenossen, du hast Geschwister, und lass dich ermutigen und pack's vielleicht auch zusammen mit jemand anders an. Ich bin mir sicher, als Jesus die 12 schickt und dann schickt er die 72, der schickt die immer zu zweit. Warum schickt er die zu zweit? Ja, weil man mutiger ist, wenn man zu zweit ist, weil das ist schwieriger zu kneifen, wenn der andere neben dir ist. Es ist einfach so. Ja. Da baut man sich gegenseitig auf, und das ist ein Teil von Jesus' Plan. So, Mut ist aber so wie Liebe und so wie Glauben nicht einfach nur eine Option. Es ist eine Entscheidung. Es ist natürlich ein Vertrauen auf Gott. Also ohne Glauben kann ich keinen Mut haben. Ich muss irgendwie den Glauben haben, und das ist nicht nur im Geistlichen so. Im Geistlichen natürlich muss ich auf Gott glauben, dass er es gut meint, dass es einen Sinn hat, was die Schritte, die mir bevorstehen, dass am Ende dass ein gutes Ende kommen wird, auch wenn es überhaupt nicht danach aussieht. Aber auch in der Welt, die Leute, die mutig sind, die müssen an irgendwas glauben. Wofür brauchst du Mut, wenn du dann nichts glaubst? Also das ergibt keinen Sinn. Ja? Du musst glauben, dass es sich lohnt. Ja? Für irgendwas. Ja? So, aber die Schrift sagt ganz klar, es ist nicht einfach eine Option, es ist ein Gebot. Es ist ein Gebot. Wir sehen es im Alten Testament, also da kann man die Stelle nehmen in Josua, die genannt wurde, Josua 1, die Verse 6 bis 9. Da muss ich allerdings selber nachschlagen, ich weiß nicht, wer da spricht zu Josua. Ist es Gott selbst? Ich war nicht sicher, dass es nicht die Aufforderung von Moses ist. Also deswegen, weil ich habe nur die Verse 6 bis 9 abgedruckt hier, aber Josua, Kapitel 1. Sprach der Herr zu Josua, ja, also das ist der Herr, der zu Josua spricht. Und in Vers 6 steht: Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Sei ganz mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, damit du Erfolg hast überall, wo du unterwegs bist. Über dieses Buch der Weisung sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Und da steht es unmissverständlich: Habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark? Und dann kommt die Ermahnung: Fürchte dich also nicht und hab keine Angst. Also das ist ein Gebot in dem Sinne, wie Gott uns auch, wie Jesus uns auch das Gebot gegeben hat, einander zu lieben. Also, und für mich, also natürlich kann es ein bisschen hart klingen, boah, meine Güte, ist ein Gebot, aber wenn es ein Gebot ist, heißt das, es ist möglich. Also ich kann niemandem etwas befehlen, wenn ich weiß, dass es nicht möglich ist. Also das macht keinen Sinn. Also Gott ist halt eben nicht so ein perverser Gott, sage ich mal, der etwas befehlen würde, was unmöglich ist. Es ist also möglich. Also das ist nur, es ist vielleicht nicht bequem, es ist gegebenenfalls nicht leicht, aber es ist möglich. Ja? So, und die Stelle, die du erwähnt hast, André, in 1. Korinther 16, Vers 13, das ist eine Wiederholung sozusagen im Neuen Testament. 1. Korinther 16, Vers 13. So, da steht, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Und das erinnert sehr stark an diesen Wortlaut von Gott an Joshua, seid mutig und stark. Also, und hier, seid wachsam, steht fest im Glauben, das braucht es auch natürlich, seid mutig, seid stark. Also ist aber auch kein, und achte da drauf, oder das ist, tu es, das ist auch in Gebotsform. So, liebe Geschwister, wir brauchen Glauben, keine Frage, wir brauchen aber hier und heute den Mut, diesen Glauben in Taten umzusetzen. Ich bin auch voller Zuversicht. Also das soll nicht sein, dass alle dann jetzt halt mit gesenktem Haupt rausgehen und denken, oh feier. Also ich sehe viele mutige Taten des Glaubens, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, wie mehr und mehr Geschwister selber was anfangen und Ideen bringen und sich selber einbringen und schon alleine diesen Adventskalender, interaktives Adventskalender mit Türchen, das braucht auch den Mut, Leute einzuladen, was zu organisieren, auf das Risiko hin, dass keiner kommt. Ja, es ist meines Wissens bisher nicht passiert, dass eine ganz alleine saß und niemand sei gekommen, ja, aber es braucht da schon einen gewissen Mut und einen gewissen Glauben. Ja. Das sind kleine Schritte, man muss dann auch nicht unbedingt gleich halt eben so wie Daniel in die Löwengruben geworfen werden, das ist auch nicht unbedingt das, was Gott gleich von uns erfordert, aber ich denke, man bekommt auch mehr Mut, wenn man das übt, ja. Dann ist es nicht mehr so schlimm. So, wir brauchen Mut, diesen Glauben in Taten umzusetzen. Ich kann wirklich nur, und das ist ein Gebot, seid mutig und ich bin zuversichtlich, wir sind auch ausgerüstet. Wir können, wir haben einander, um einander aufzuerbauen. Wir haben den Herrn, der uns diesen Mut geben kann. Und wir können diesen Weg voller Hoffnung gehen. Mein letzter Punkt wäre als Überleitung zum Abendmahl, wir können auch voller Hoffnung sein, weil wir einen mutigen Herrn haben. Jesus ist ein mutiger Herr. Er hatte den Mut, die Dreieinigkeit zu verlassen. Da, wo er war im Himmel, war alles perfekt. Stell dir vor, kein Schmerz, kein Durst, keinen Hunger, keine Müdigkeit, keine Versuchung. Alles perfekt. Er hat den Mut gehabt, das zu verlassen, um in diese Welt zu kommen, erst geboren zu werden als kleines, hilfloses Baby, keulig ausgeliefert. Ja. Er hätte umkommen können, das haben auch manche versucht, ihn umzubringen. Ja. So. Und eine Welt, wo Schmerz, Hunger, Durst, Versuchung, Hass zum Alltag gehören. Wir haben einen Herrn, der den Mut hatte, seine Privilegien aufzugeben und als Sklave zu leben. Er ist gekommen, um uns zu dienen. Wir haben einen Herrn, der in Gethsemane, das schauen wir uns gleich an, den Mut hatte zu beten, dass der Wille seines Vaters geschehe. Und das braucht Mut. Und er hatte den Mut, diesem Gebet auch zu folgen, in Taten umzusetzen, sich nicht zu wehren, obwohl er es hätte können. Dann schlagen wir zum Abendmahl auf in Matthäus 26, ab Vers 36. Wenn wir das lesen, achte auch darauf, Jesus wendet die zwei Prinzipien an, die wir gerade vorher gesehen haben. Er braucht Mut, er weiß das, er geht zum Herrn, und er nimmt Freunde mit. Wie es ausgeht, ist eine andere Geschichte. Am Ende sehen wir, kann er sich nur auf Gott verlassen? Die Hilfe, die er hat die Jünger mitgenommen, weil er sich erhofft hat, die bauen ihn auf, ist nicht passiert. Er hat trotzdem den Mut nicht verloren. aber das kann vielleicht für uns auch mal zum Nachdenken anregen. Ja, also, und wenn alle Unterstützung, die wir uns erhoffen, dort trotzdem versagt, also was machen wir dann? Aber er hat es auf jeden Fall, er war nicht überheblich zu sagen, oh nicht, ich krieg's alleine mit meinem Gott hin. Er hat seine Jünger mitgenommen. So, Matthäus 26, bitte? Ja. Ja, ja, das war auf dem Berg. Das war davor, ja. So, Matthäus 26, die Verse ab Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen, also mit den Jüngern, also zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Also der hat schon Angst. Ja? Wir wissen aus der Lukas übersetzt, also den Lukas Bericht, dass er sogar halt eben zittert und Blut schwitzt. Also das ist wirklich ein, er ist arg gestresst. Ja? Der hat wirklich, ja, Todesängste. So. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lass uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. So, wenn wir jetzt Brot und Wein nehmen, denk daran, dass wir einen mutigen Herrn haben. Amen.